Herzlich willkommen zum Fundbüro. Ich bin Jan und ja, ich rede heute wieder zusammen mit Lipardus über alte, vergessene Spiele. Und heute haben wir uns nur ein Spiel vorgenommen. Und zwar handelt es sich hierbei um das Spiel Asterix, der Gallische Krieg aus dem Jahre 1999. Und ja, ich habe es nicht gespielt, weil ich es nicht zum Laufen gekriegt habe. Aber Lipardus hat es für uns gespielt. Ist doch schön.
Ja, so ungefähr eine Stunde habe ich es ausgehalten, dann habe ich es wieder abgebrochen, aber die Stunde war schon sehr informativ und ich glaube, ich habe fast alles gesehen, was das Spiel zu bieten hat, von daher kann ich euch jetzt berichten, was so im Gallischen Krieg passiert ist, 1999.
Genau, ich habe es damals auch gespielt bei einem Kumpel, aber nur so ein bisschen und mir jetzt in Vorbereitung dann auch nochmal Videos angeschaut. Das Let's Play ging auch gar nicht so viel länger, ich glaube, es waren 7 Folgen, 15 Minuten.
Kann gut sein.
Also hast du vielleicht so die Hälfte des Spiels durchgespielt. Ja, der Gallische Krieg klingt ja schon mal sehr, martial. Was ist das denn überhaupt für eine Art Spiel?
Es ist in dem Sinne, kann man sagen, eigentlich ein bisschen eine Kopie von dem klassischen Brettspiel Risiko. Also muss man sich das vorstellen. Man versucht mit Asterix und Obelix zusammen die verschiedenen Provinzen Galliens zu erobern und bekommt dafür auch, sag ich mal, so in dem Sinne Zaubertranktruppen zur Verfügung gestellt, immer wieder. Und natürlich umso mehr Gebiete man kontrolliert, umso mehr Truppen bekommt man. Jetzt gibt es natürlich noch ein paar Kniffe, die das ein bisschen verändern oder die zum Beispiel die da ein bisschen mehr Tiefe noch reinbringen. Aber im Groben und Ganzen ist es das eigentlich, kann man zusammenfassen, oder?
Ja, eigentlich ist es auch ziemlich absurd, finde ich, als Spiel, so ein Asterix-Universum, wo ja eigentlich die Römer übermächtig sind und das gallische Dorf bedrohen und die sich ja eigentlich immer nur so ein bisschen Spaß draus machen, die umliegenden Lager zu vermöbeln, dass sie dann hier wirklich, quasi die Karte einmal anmalen.
Ja, es hat irgendwie mit der Grundprämisse ja zu tun. Also man muss das vielleicht noch weiter ausholen. Also es geht, die Geschichte geht darum, dass Miraculix die Zutaten vom Zaubertrank ausgehen. Und die sind aber in den verschiedenen Hauptlagern der Römer versteckt. Also komischerweise befinden die sich genau in den Händen der Römer, bloß die Römer wissen halt nicht, wie man das zusammenfügt. Aber um den Zaubertrank wieder neu brauen zu können, muss man halt diese Hauptlage einnehmen. Also man hat das Spiel auch schon gewonnen, wenn man diese Hauptlage hat. Man kann natürlich aber auch die ganze Karte dann versuchen einzunehmen. Also es gibt natürlich dann auch Gebiete, die sind dann nicht so wichtig. Das Problem ist, dass alle Gebiete, die man halt nicht einnimmt, dann gleichzeitig, also von diesen Gebieten aus, wieder die Römer, dass die eigenen eingenommenen Gebiete, wie das halt auch bei Risiko ist, angreifen können. So, also man muss, wenn man jetzt nicht will, dass die Römer die ganze Zeit aus diesen Gebieten wieder auf das bereits eroberte Territorium zurückgreifen, dann muss man halt versuchen, wirklich sich so eine klare Frontlinie zu schaffen.
Okay, was für eine Ansicht hat man denn da überhaupt? Also vermute mal, wenn man das so ähnlich ist wie Risiko, ich weiß es ja, kann man ja im Grunde auch sagen, es ist eine Ansicht, ja, wie bei Risiko, man hat die Karte von Gallien in den verschiedenen Provinzen eingeteilt ist und man startet dann in dem gallischen Dorf und erobert dann nach und nach Gebiete, in denen man halt seine Truppen hinschickt. Was mir jetzt beim Videogucken nicht so ganz klar war, ist das also beim Risiko würfelt man ja.
Mhm.
Ist hier irgendwie noch so eine Zufallsmechanik drin oder ist es dann wirklich, man weiß, okay, ich greife jetzt mit 3 Einheiten eine römische Provinz an, wo eine Einheit drin ist und dann gewinne ich auf jeden Fall?
Es ist mir ehrlich gesagt auch nicht so ganz klar geworden, weil es war durchaus so, dass wenn man jetzt eine Truppenstärke von irgendwie 5 hat und man greift eine Provinz an, die irgendwie 2 hat, dann kann es sowohl sein, dass man am Ende mit 3 das übernimmt oder es kann sein, dass man aber auch nur mit 2 oder mit einem gewinnt. Also da scheint es schon irgendwie ausgewürfelt zu werden. Grundsätzlich ist es auch so, die Römer sind immer besser als die Gallier. Also das war voll oft so, dass die irgendwie mit 3 Leuten mein Gebiet mit einer Person angegriffen haben. Und es hat natürlich geklappt und die sind da mit 2 Leuten rübermarschiert. Bei mir war es aber voll oft so, dass ich dann, und das ist auch eine Besonderheit des Spiels, in so ein Minispiel musste, weil meine Truppen waren so schlecht, dass ich eben halt nicht das Gebiet sofort gewinnen konnte. Und da kommt man dann von dieser Perspektive, wo man auf die Landkarte schaut, die man so eben halt auch von Risiko kennt oder halt auch von anderen taktischen Strategiespielen, also die es heute ja auch noch gibt. Also viele der Paradox-Spiele oder so. Genau, aber wenn man dann eben in diese Minispiele kommt, dann kommt man in so eine 3D-Ansicht, die entweder halt nur dieses Minispiel abdeckt oder wenn man dann tatsächlich immer eine Provinz angreift, dann muss man immer in die 2,5D-Ansicht und dann mit Asterix oder Obelix diese Provinz erobern. Und da kann ich jetzt vielleicht auch mal ein bisschen auf meine Probleme eingehen. Das Ding ist halt, ich habe bestimmt 3 oder 4 Mal diese Provinz wieder verloren, weil ich zu wenig Einheiten da drin hatte. Oder musste ich jedes Mal dieses Gameplay, also dieses Level wieder spielen? Musste jedes Mal mit Obelix da wieder durch die ganzen Münzen einsammeln und am Ende da diese Zutat holen. So, also das hat mich einfach irgendwie genervt.
Wie abwechslungsreich sind denn diese Minispiele?
Boah, ich bin ehrlich gesagt, ich habe nur 2 gespielt. Also es gibt auf jeden Fall Römer weit werfen, da muss man Taste drücken und im richtigen Moment loslassen. Und umso häufiger man trifft, umso schneller dreht sich Obelix und wirft natürlich den Römer auch weiter. Aber wenn man, dann wird es halt auch schwieriger, den Römer in das richtige Feld zu werfen. Also dann kann der natürlich auch daneben landen und dann gibt es gar keine Punkte so. Und das ist irgendwie, ja, an sich cool gelöst, so und irgendwie auch vielleicht ein bisschen lustig, gerade wenn es jetzt vielleicht eher eine kindliche Zielgruppe hat. Aber bin da so oft gescheitert. Also ich weiß nicht, vielleicht bin ich einfach zu blöd gewesen. Und dann, wenn du es halt nicht schaffst, dann verlierst du die Provinz halt auch oder du gewinnst sie erst gar nicht. Ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall noch sowas, wo man richtig klicken muss, wo so verschiedene Löcher sind, wo Römer rausgucken und du musst dann mit so einem Hammer da draufhauen, also wie man das von so einem Jahrmarktspiel kennt. Das ist eigentlich auch ganz cool und ich glaube, es gibt daneben auch noch weitere, aber ich glaube, es sind jetzt auch nicht unendlich viele, vielleicht 5 oder so, hätte ich jetzt so geschätzt. Ich bin ja gar nicht so weit gekommen. Also ich habe in den 50 Minuten wirklich die ganze Zeit, ich bin bis zum zweiten Hauptlager gekommen und konnte das dann aber nicht halten und habe ich aufgegeben.
Okay, also durchaus auch ein herausforderndes Spiel.
Ja, herausfordernd, weil es einfach nicht so gut ist.
Ich meinte aber auch im Sinne von schwer. Also ist es schwer, jetzt gegen diesen Risikopart zu erledigen.
Ja, genau. Also das ist wirklich eine große Herausforderung. Ich würde sagen, es gibt auch keine unterschiedlichen Schwierigkeitsgrade. Also du spielst einfach und die Herausforderung ist einfach wirklich, dass du deine Truppen so managst, dass die Römer dich nicht wieder angreifen können. Aber die kriegen halt, weiß ich, ein gewisses Kontingent immer dazu und umso erfolgreicher du halt bei deinen Angriffen bist, zum Beispiel bei den Minispielen oder wenn du die Level machst, umso mehr Einheiten kriegst du wiederum zur Verfügung. Du kriegst aber nicht wie bei Risiko für jedes Gebiet eine Einheit, sondern nur für die Hauptgebiete, also auf der Karte kriegst du nur für die Hauptlager weitere Truppen zur Verfügung gestellt. Wenn du also diese Lager immer wieder verlierst, bringt es dir auch nicht, wenn du die 5 Provinzen außenrum hast. So, ja.
Okay, ja.
Und dadurch wird es halt schwieriger.
Ja, ich glaube, das Gameplay haben wir damit dann auch schon vollumfänglich.
Es ist wirklich nicht viel.
Ja, also hat dich nicht so vom Hocker gehauen.
Ja, also ich kann vielleicht schon noch ein paar positive Sachen sagen, damit wir hier nicht die ganze Zeit so einen krassen Rant haben. Also was mir zum Beispiel gut gefallen hat, war die Öffnungssequenz. Also es gab so eine kleine kurze Cutscene, wo das die Prämisse erklärt wurde und das ist halt sehr charmant dargestellt. Es ist auch sehr gut vertont. Also sie haben sehr hochwertige Synchronsprecher, auch in der deutschen Synchro. Und das hat mir wirklich gut gefallen. Das hat mich ein bisschen erinnert an die Filme, die es ja auch zu Asterix und Obelix gab. Also ihr müsst euch überlegen, das ist die Zeit, da der Band, das kann ich auf jeden Fall mal noch sagen, war Obelix auf Kreuzfahrt. Der ist da 1, 2 Jahre davor rausgekommen und dann dauert es aber noch mal ein paar Jahre, bis dann der nächste Asterix-Band kommt. Und zumindest diese Eröffnungssequenz, die war sehr schön. Und ich kann jetzt nicht sagen, ob es am Ende des ganzen Spiels dann noch mal eine Sequenz gab, aber ich kann es mir gut vorstellen.
Ja, genau, am Ende gibt es nochmal, hätte ich mir nochmal geguckt gehabt, gibt es auf jeden Fall eine Sequenz, auch nochmal in dem gleichen Stil,
Ja.
wo Miraculix dann sich über die Zutaten freut und seinen Zaubertrank wieder brauen kann.
Genau, also das ist gut gemacht und was mir auch schon sehr gut gefallen hat, war die musikalische Untermalung. Also dafür, dass es ja doch ein sehr repetitives Gameplay ist und sich doch wiederholt relativ häufig, fand ich das irgendwie sehr charmant. Also das war ein guter Score, der ist gut reingegangen. Kann aber auch sein, also dass es irgendwie sich dann irgendwann auch wiederholt und dann geht es einem auch ein bisschen also es geht einem auf den Geist. Und gerade wenn man diese Lagerlevel halt immer wieder spielen muss, dann nervt das auch ein bisschen. Also vor allem, das muss ich jetzt auch noch dazu sagen, also diese Level, wo man halt Asterix oder Obelix spielt, um eine der Zaubertrankzutaten zu bekommen, Die enthalten neben so Sprungpassagen, also wo man, sage ich mal, irgendwo hochhüpft und dann eben Münzen einsammelt, auch noch Kampfpassagen. Und die sind halt dadurch, dass das so eine komische Ebenenverschiebung hat. Das sieht man im Gameplay ganz gut oder wenn man sich Screenshots anschaut. Also umso weiter man mit dem Charakter nach hinten läuft, umso kleiner wird er. Aber ist es extrem schwierig, da die richtige Position zu finden, um irgendwie die Gegner dann zu treffen. Weil man gar nicht genau weiß, wo bin ich denn jetzt eigentlich gerade? Kann mein Schlag nach vorne oder nach hinten den jetzt schon treffen und man haut dann voll oft einfach daneben. So. Das ist dann einfach auch unbefriedigend in seiner Gesamtheit und trägt es nicht dazu bei, dass man dann sich nochmal freut, das Level zum dritten oder vierten Mal spielen zu dürfen.
Was würdest du schätzen? Was hat es damals gekostet?
Es war zu teuer. Ich habe es irgendwo auf der Verpackung ge gesehen. 70 Tacken oder so.
Also ich habe so eine Zeitschriftenartikel gefunden, da steht drin circa 100 Mark.
Das ist schon ein bisschen frech auch, oder?
Naja, wenn wir jetzt so auf 50 € runterrechnen, dann ist das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr, also ein Vollpreistitel.
Aber es hat ja gar nicht so viel Gameplay. Also wenn ich jetzt so Spiele aus der Zeit mir anschaue, die sind jetzt ja nicht unbedingt kurz. Also da gibt es ja trotzdem Spiele, die wirklich, weiß nicht, 10 Stunden Inhalt haben, mal mindestens. Und einen relativ hohen Wiederspielwert, weil man vielleicht irgendwelche Geheimnisse noch nicht gefunden hat, die frühen Tomb Raider-Spiele oder so.
Ja, also ich weiß nicht, wie viel man hier noch für die Lizenz dann zahlt im Grunde. Könnte ich mir vorstellen, dass das dann noch mit reinspielt. Und ja gut, ja, ansonsten keine Ahnung. Vielleicht nochmal, um auf diesen Artikel einzugehen. Also da ist das Spiel auch nicht sonderlich gut angekommen. Wurde sogar noch so in drei Kategorien eingeteilt. Am besten abgeschnitten hat hier die Grafik mit 68%. Also das ist ein Artikel aus der Zeitschrift Video Games, die Ausgabe 5,99. Ich habe keine Ahnung, ob das eine bekannte Zeitschrift aus der Zeit ist oder nicht, wo immerhin eine Seite über dieses Spiel, der PlayStation-Version, berichtet wird. Also Grafik 68%. Da hast du ja, glaube ich, auch gesagt, dass die Grafik ganz okay war.
Ja.
Die Musik schneidet hier nicht gut ab mit 59%. Und der Sound ist bei 61%. Also da wird dann sicherlich alles andere wie die Sprachen und die Soundeffekte und so weiter mit reinzählen, könnte ich mir vorstellen. Keine Ahnung, warum man das splittet. Und die Endwertung Spielspaß sind 53%.
Ja, das passt eigentlich ganz gut. Also, wenn man natürlich jetzt diese Wertungsinflation versucht zu bereinigen, dann kommt man irgendwo dabei rum, was ich mir auch so denke. Das ist natürlich jetzt kein Spiel, was so unspielbar ist, also wo du das Gefühl bekommst, da wurde sich überhaupt keine Gedanken gemacht oder passt alles nicht zusammen. Also die Systeme, die vorhanden sind, die greifen schon ineinander. Aber am Ende des Tages kommt bei dem Gesamtkonstrukt irgendwie trotzdem nichts bei rum, wo ich denke, das ist jetzt der große, weite Wurf so.
Ja.
Deswegen passt das schon.
Genau, es ist halt ein sehr, sehr, ja, seichtes Spiel mit wenig Inhalt und wenig Tiefe. Oder keiner Tiefe.
Genau, fast keine. Und ich finde dann in dem Preis halt wiederum relativ frech.
Genau, ich habe auch mal geguckt, wer das Ganze überhaupt entwickelt hat. Und das ist Sorcery Development Ltd. Weißt du, was sie noch so für Spiele gemacht haben?
Ich habe es ehrlich gesagt gar nicht nachgeschaut.
Gar keins. Das ist das einzige Spiel, was sie gemacht haben. Ist bei Infogrames ist es erschienen, die mittlerweile ja Atari heißen.
Ach so.
Genau. Irgendwann haben sie dann nämlich, also Infogrames, der Publisher, hat sich irgendwann umbenannt in Atari, weil sie, glaub ich, die Rechte für geholt haben. Und natürlich, Atari ist halt ein Name, der zieht. Deswegen haben sie es dann entsprechend sich dahin umbenannt und gibt es auch bis heute noch. Genau, das Entwicklerstudio jedoch wurde im gleichen Jahr dann noch von Warthog Pick übernommen.
Ja,
Die,
klär uns auf, was das ist.
genau, das, die wurden 1997 gegründet von ehemaligen Electronic Arts Leuten, wie das halt oft so ist, und haben sich dann zusammengeschlossen, um das Spiel Starlancer zu entwickeln. Keiner sagt mir jetzt nichts. Auch so ein Weltraumspiel, ist glaube ich dann auch 2000 erschienen. Haben dann noch so ein paar andere Spiele gemacht, die man jetzt aber auch nicht kennt. Eine Star Trek-Umsetzung, eine Tom and Jerry-Umsetzung, ein bisschen was zu Tiny Toon Adventures, Pinky and Brain. Also sie haben auch sich hauptsächlich so gefühlt um Lizenzumsetzungen gekümmert. Die gab es aber auch nur 5 Jahre. Also in diesen 5 Jahren haben die 13 Spiele rausgehauen.
Das ist auf jeden Fall eine respektvolle Menge.
Genau. Und haben dann aber, Moment, wurden dann übernommen von Gizmondo.
Das sagt mir sogar irgendwas.
Die haben zu Tiger Telematics gehört. Ah, jetzt habe ich gesehen, jetzt habe ich hier doch einen kleinen Fehler gemacht. genau, gehört zu Tiger Telematics, also zu dann dem Studio Gizmondo Games und, oder war es Gizmondo Europe? Genau, Gizmondo Europe wurde das dann irgendwann umbenannt, die gab es aber auch nicht lange.
Ja gut.
Genau.
Also ich kann mir vorstellen, wenn die 13 Spiele in 5 Jahren gemacht haben, dann ist ja wahrscheinlich die Qualität der Spiele jetzt nicht so hoch, weil das geht ja gar nicht anders. Ja, das ist ja eher so Ramschware.
Oder es waren dann auch wieder verschiedene Entwicklerteams, die das halt unter diesem Namen gemacht haben. Das kann ich nicht sagen.
Ja.
Das weiß ich nicht so genau. Die sind dann aber irgendwann pleite gegangen, Tiger Telematics. Dann irgendwann pleite gegangen. Und dann wurden Teile umgegründet zu Embryonic Studios.
Das ist ein Wirrwarr.
Ein Wirrwarr, ja. Aber Embryonic Studios, die gibt es heute noch. Heißen allerdings nicht mehr so. Denn das ist jetzt TT Fusion. Und TT steht für Telltale. Und das ist das Studio, was haufenweise Lego-Spiele für Warner Brothers macht mittlerweile. Also alle möglichen Umsetzungen, zum Beispiel zu Jurassic World, zu Star Wars Episode 7, das Lego Movie Video Game, das dritte Batman-Spiel, den Hobbit, Lego City Undercover, das ist alles von diesen Leuten gemacht. Also irgendwie führt das alles zu den Lego-Spielen. Ich zweifle, dass da irgendein Entwickler noch mit dabei war.
Das wäre jetzt meine Frage gewesen.
Aber das habe ich natürlich keine Ahnung. Aber das ist so der Weg, der hier so gegangen ist. War ganz interessant zu verfolgen.
Ja.
Was da so nach und nach wovon geschluckt wurde. Aber dieses Studio hat halt letztlich nur dieses eine Spiel gemacht, bis sie dann halt übernommen wurden von Warthog PLC.
Ja gut. Es gibt natürlich dann auch keinen Nachfolger oder so, obwohl natürlich die Asterix-Lizenz an sich sehr, sehr viele Spiele noch hervorgebracht hat. Auch weil natürlich die Comics im Nachhinein oder die ganze Zeit eigentlich natürlich eine sehr große Leserinnenschaft hatten und demzufolge es sich auch gelohnt hat, weiter Spiele zu machen, aber halt nicht von diesem Studio jetzt im Speziellen.
Ja, genau. Und das Asterix-Franchise wurde ja, ein Jahr, zwei Jahre wiederbelebt so ein bisschen, als ja die Asterix und Obelix XXL-Spiele dann ja nochmal Remaster oder Remake, keine Ahnung, bekommen haben. Und ich glaube sogar noch ein neuer Teil dann erschienen ist.
Ja.
Das war ja so das Letzte, wo Asterix mal wieder so aus den Untiefen der 2000er hervorgeholt wurde. Ich weiß aber auch nicht, wie erfolgreich das war. Ich habe die XXL-Spiele auch nie gespielt.
Ja, mich würde jetzt noch interessieren, inwieweit eigentlich dieses Spiel, also The Gallic War, eigentlich der erste Ansatz war, aus Asterix so einen Brawler zu machen. Also weil es hat ja schon eben genau diese Elemente, die dann in den späteren Spielen immer wieder kommen. Also dieses 2,5D Römer verschlagen in verschiedenen Leveln, das ist ja hier schon enthalten. Es ist zwar sehr schlecht umgesetzt.
Also wenn ich mir überlegen müsste, ich soll ein Asterix-Spiel machen, was soll das für ein Gameplay sein? Das ist natürlich Römer verkloppen. Also
ja,
das ist ja nun mal das, was sich hier anbietet. Da finde ich eher so diese Strategie, diesen Strategie-Risikobereich wesentlich weit hergeholter und kreativer.
Ja, weit hergeholt trifft es in dem Sinne auch ganz gut, weil es eigentlich auch, wenn man mal länger drüber nachdenkt, eigentlich gar keinen Sinn macht, weil man bekommt die ganze Zeit neue Zaubertrank zur Verfügung gestellt, was ja diese Truppenstärke dann ist, die du hast, deine Truppenstärke gegen die Römeranzahl, die du dann auf deine Provinzen verteilst. Aber du suchst die ganze Zeit nach den Zutaten für den Zaubertrank. Also ist ja das irgendwie so inhärent, also nicht, ist nicht logisch. Weil einerseits hast du keinen Zaubertrank mehr, der muss neu gebraucht werden, und andererseits kriegst du die ganze Zeit welchen zur Verfügung gestellt. So. Also macht es gar keinen Sinn.
Stimmt, das macht wirklich wenig Sinn. Naja.
Aber vielleicht war das dann am Ende des Tages auch egal. Also ich kann mir auch nicht vorstellen, dass sie extrem lange an diesem Spiel entwickelt haben. Vielleicht noch zu der Grafik, weil du das ja vorhin auch gesagt hast, dass das irgendwie noch am ehesten positiv hervorgehoben wurde. Man kann das Spiel irgendwie nicht mehr hochskalieren. Also ich habe es jetzt auf einem Full-HD-Monitor in 480p oder so gespielt oder noch schlechter. Und da sieht es dann halt grauslich aus. Weißt du? Also da hast du dann halt natürlich extrem verwaschene Pixel. Ich kann mir aber sehr gut vorstellen, dass wenn man das auf einem damaligen Monitor gespielt hat, dass es ganz gut aussah, ja.
Denke ich auch. Und wir sind ja in der PlayStation 1-Ära. Dafür geht das auf jeden Fall klar. Ja. Was natürlich auch dann da in die Karten spielt, ist natürlich so, dass es ja aus dem Comic-Bereich kommt, was jetzt nicht wirklich detailliert ist. Das lässt sich dann natürlich dann recht gut umsetzen und recht einfach umsetzen. Genau. Ja, so einen Fun-Fact hätte ich hier noch. 2008 erschien die polnische Version und lokalisiert wurde das Ganze dann von CD Projekt, die man vielleicht heutzutage noch so kennt, so von den Witcher-Spielen und Cyberpunk. Genau, ist ganz lustig, dass sie da 9 Jahre später nochmal eine Umsetzung gemacht haben. Finde ich interessant. Von einem scheinbar ja nicht so berauschenden Spiel.
Ja, das wäre eigentlich schon so eine Story, die man mal tiefgründiger erforschen müsste. Weil meines Wissens war Witcher 1 da auch schon draußen. Kam das nicht 2007 raus?
Das mich nicht alles täuscht. Das müsste ich nochmal eben herausfinden.
Ja. Kannst ja mal kurz nachschauen.
Könnte mir aber gut vorstellen, dass es so eine Sache ist, wir brauchen nochmal eben ein bisschen Geld.
Ja.
Dass das nochmal so eine Auftragsarbeit vielleicht war. Weil Witcher war ja am Anfang noch nicht so wirklich erfolgreich. Und halt auch recht verbuggt. 2007 kam Witcher raus.
Ha, guck an. Hab ich ja ganz gut geschätzt. Ich meine mich auch zu erinnern, dass die generell in den Beginn ihres Studios relativ divers aufgestellt waren. Die haben ja auch irgendwie mal damit angefangen, irgendwie Raubkopien oder so zu verkaufen. Ganz am Anfang. Also die haben, glaube ich, generell eine sehr bewegte Geschichte. Und vielleicht passt es auch ganz, ganz gut dazu. Und es wäre dann eher die Frage, warum 2008 überhaupt noch eine Version von dem Spiel rausgekommen ist, obwohl es ja gar nicht, also es ist ja schon ewig draußen gewesen und war jetzt, glaube ich, auch nicht mega erfolgreich.
Tja, naja. Das ist wirklich die Frage. Naja.
Wir werden es nie rausfinden. Das war es, glaube ich, auch jetzt schon für diese Folge. Die ist etwas kürzer als die anderen.
Genau, dadurch, dass wir nur ein Spiel haben jetzt dieses Mal.
Ja, können ja nochmal sagen, dass die nächste Folge auf jeden Fall zeitnah kommen wird. Das kann ich, glaube ich, schon mal versprechen. Ohne mir meine Hände direkt zu verbrennen. Aber wir werden auf jeden Fall nochmal eine Special-Folge machen. Können aber jetzt noch nicht genau auf das Thema drauf eingehen, weil sich das vielleicht auch nochmal verschiebt. Aber das werdet ihr dann sehen.
Genau, dann vielleicht noch wieder mit 2 Spielen.
Mal schauen.
Alles klar, ja, dann vielen Dank fürs Zuhören. Danke, Edgar, für deine Eindrücke und fürs Spielen. Und dann hören wir uns ja vielleicht beim nächsten Mal wieder.
Genau, bis dann. Tschüss.